Ob Neujahrsvorsätze sinnvoll sind oder nicht, da hat jeder eine Meinung. Ich finde in jedem Fall, dass wenn wir uns welche setzen, wir es so machen dürfen, dass wir sie auch erreichen. Und deswegen diskutiere ich jetzt eine schöne Studie mit euch, die uns dafür einige Inspiration liefert. Herzlich willkommen in der Gesundheitswerkstatt, dem Podcast zum Thema Präventivmedizin. Hallo und herzlich willkommen in der Gesundheitswerkstatt und dem schönen Thema Neujahrsvorsätze. Da hat ja jeder eine Meinung. Es gibt die Fraktion, die sagt, das ist Schmarrn. Und das kann ich nachvollziehen, weil wozu brauchen wir den Jahreswechsel, um was zu ändern? Kann man doch das ganze übrige Jahr auch machen. Und dann gibt es die andere Fraktion, die sagt, ja, Neujahrsvorsätze sind total sinnvoll. Und auch das kann ich nachvollziehen, weil es eben zwischen den Jahren oft etwas ruhiger ist und wir über Silvester und Neujahr dann den Blick nach vorne wagen dürfen und das eigentlich eine ganz gute Kombi ist, um zu reflektieren und eben zu entscheiden, was ich anders haben möchte in meinem Leben und was ich dafür tue. Wenn man sich anguckt, was die häufigsten Neujahrsresolutionen sind, dann ist das, dass die Leute mehr Geld sparen und einnehmen wollen, dass sie mehr Sport treiben, dass sie sich gesünder ernähren wollen, dass sie abnehmen möchten. Also sehr häufig diese Klassiker im Gesundheitsbereich. Und wenn man dann guckt, wie viel Menschen erreichen diese Neujahrsziele, die sie sich setzen, tatsächlich, dann ist das ungefähr die Hälfte. Kommt ein bisschen drauf an, was für Daten, wenn man das Daten nennen kann, das sind ja meistens so Umfragen, was man anguckt. Meistens liegt es ein bisschen drunter, aber so als Hausnummer, die Hälfte aller Leute erreichen das ungefähr. Und jetzt gibt es eine wunderschöne Studie, die ich im Gespräch mit Menschen ganz oft erwähne und die ich jetzt hier auch einmal ein bisschen diskutieren möchte, nämlich von Spreckley aus 2021, einer niederländischen Forscherin, die der Frage nachgegangen ist, welche Faktoren einen nachhaltigen Gewichtsverlust ermöglichen und wie der sich langfristig stabilisieren kann. Also das ist eine Übersichtsarbeit, da hat man verschiedene, vor allen Dingen qualitative Studien analysiert, um eben Erfahrungen von Menschen abzubilden, die signifikant und langfristig ihr Gewicht reduziert haben. Und da hat man sowohl geguckt, was es für förderliche Faktoren gibt für diese erfolgreiche und nachhaltige Gewichtsreduktion und auch welche Barrieren, also was einem da vielleicht die Party verdirbt, wenn man sich auf den Weg macht. Man könnte also sagen, dass die zentrale Fragestellung war, welche individuellen und umweltbezogenen Faktoren tragen zu einem erfolgreichen und nachhaltigen Gewichtsmanagement bei. Und methodisch war das also eine Übersichtsarbeit, bei der 15 qualitative Primärstudien ausgewertet wurden. Da hatte man dann knapp 300 Personen, die unter anderem im Rahmen von so Fokusgruppen oder Interviews eben befragt wurden. Es war also eine qualitative Forschungsarbeit in dem Sinn. Qualitative Forschung, die ist oft für die Katz aus meiner Sicht, aber für so eine Fragestellung insofern ganz interessant, weil man eben wirklich die Innensicht und individuell einzigartige Lösungswege da abbilden kann. Und da kam also diese Forschungsgruppe dann zu letztlich 5 Haupterkenntnissen. Und die gehe ich der Reihe nach einmal durch. Das erste wäre, dass die Leute, die also einen nachhaltigen Gewichtsverlust erreicht haben, anders als diejenigen, die das eben nicht langfristig schaffen, die vielleicht das Gewicht reduzieren, aber dann ein Jahr später wieder auf ihrem Ausgangsgewicht sind, dass die eine positive emotionale Verstärkung für sich genutzt haben. Und dann hat eben eine Teilnehmerin zum Beispiel erzählt, dass es ihr so wichtig war, in ihre Lieblingsjeans wieder reinzupassen. Und das war so ein emotional aufgeladenes Ziel oder ein Bild, ein Gefühl, das sie da für sich entwickelt hat, dass ihr das maßgeblich geholfen hat. Das wäre die positive emotionale Verstärkung. Ein weiterer, zweiter Punkt wäre die soziale Unterstützung. Da hat eine Frau erzählt, dass sie ihren Freundeskreis mit eingebunden hat, da das vielen Leuten erzählt hat, Verbindlichkeit geschafft und dann einfach Spaziergänge organisiert hat und gesagt, liebe Leute, kommt alle mit, immer am Sonntagnachmittag um 4 gehe ich hier meine Runde und ihr seid alle herzlich eingeladen. Und das hat eben so eine soziale Verstärkung irgendwie ermöglicht, war im Alltag so integriert, dass Leute sich unkompliziert anschließen könnten, dass direkt ein sozialer Austausch da war. Also genau, soziale Unterstützung als zweiter Kernpunkt. Dritter Punkt, die Flexibilität in der Strategie. Da hat zum Beispiel ein Teilnehmer berichtet, dass er sich im Verlauf am Knie verletzt hat. Also er hat ambitioniert sein Sportprogramm aufgesetzt, hatte dann aber Knieschmerzen. Naja, und dann hat er das Joggen durchs Schwimmen ersetzt. Also er hat gesagt, ich lasse mich davon nicht unterkriegen. Ich mache weiter mein Sportprogramm, aber ich bin da eben ein bisschen flexibel. Vierte Erkenntnis wäre, dass Leute gut darin waren, Rückschläge zu bewältigen. Und da hat eine Frau erzählt, dass sie eine sehr stressige Phase hatte in dieser Abnehmzeit und dann in alte Essgewohnheiten zurückgefallen ist. Und statt sich dann selber zu verurteilen und noch einen obendrauf zu geben und sich selber abzuwerten, hat sie gesagt, okay, ich erkenne das erstmal an, also jetzt ist es stressig und dann bin ich in alte Coping-Strategien zurückgefallen, habe wieder ganz viel Schokolade am Abend gefuttert. Und das mache ich ja nicht, weil ich so inkompetent, defizitär und doof bin, sondern weil ich offensichtlich irgendwas daraus ziehe. Und jetzt überlege ich mir mal, was da eigentlich für ein Bedürfnis dahinter steht. Und hat dann angefangen, Tagebuch zu schreiben und das irgendwie da drin aufzuarbeiten und für sich zu sortieren. Und das hat ihr eben geholfen, mit dann diesen Phasen, in denen es stressig wird, zieldienlicher und konstruktiver umzugehen und eben nicht mehr in diese alten Gewohnheiten zurückzuverfallen. Und die fünfte und wahrscheinlich wichtigste Erkenntnis ist, dass diejenigen, die erfolgreich Gewicht verloren haben und es gehalten haben, sich ein konkret und gut formuliertes Ziel gesetzt haben und dann auf dem Weg kontinuierliches Monitoring, also Verlaufskontrollen gemacht haben. Und es ist jetzt beim Gewichtsverlust total einfach und plakativ. Ja, also erstmal das Ziel, da darf man halt nicht sagen, es wäre eigentlich ganz nett, wenn ich irgendwann noch mal ein bisschen weniger wiegen würde oder sowas. So wischiwaschi, Mann und Waage und das ist eine richtig schlechte Formulierung, die natürlich die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ich mein Wunschgewicht erreiche, gegen null sinken lässt. Sondern die Leute haben das sehr konkret gefasst mit einer Zahl, einem Datum und sowas, da sage ich gleich noch was zu. Und sie haben es eben gemonitort und auch das ist beim Gewichtsverlust so einfach, weil man sich halt auf die Waage stellt. Und dann darf man nicht die tagesvariierenden Abweichungen so ernst nehmen, aber es kommt halt immer auf die Baseline pro Woche oder pro Monat an. Und das ist dann, was zielt. Und dann habe ich die direkte Rückmeldung, ob ich on track bin, ob das, was ich tue, Sinn ergibt oder ob ich nachjustieren darf. Die fünf Kernergebnisse sind also die positive emotionale Verstärkung, die soziale Unterstützung, Flexibilität in der Strategie, Bewältigung von Rückschlägen und kontinuierliches Selbstmonitoring und Zielsetzung. Und interessant finde ich jetzt aber auch ein bisschen zwischen den Zeilen zu lesen, weil was man auch rausgekriegt hat in der Studie oder was ich zumindest daraus lese, ist, dass es wie eine Identitätsveränderung bei den Menschen gab. Also zu Beginn, als sie sich auf den Weg gemacht haben, war das, was die so berichtet haben, sehr extrinsisch motiviert und so ein bisschen defizitorientiert. Also die haben gesagt, ich muss jetzt dreimal die Woche ins Fitnessstudio oder ich darf das nicht mehr essen, weil mein Arzt die Augenbrauen gehoben hat, als er mein Labor gesehen hat oder irgend sowas. Und gesagt hat, Frau Müller, also wenn Sie jetzt nicht langsam hier ein bisschen Gewicht verlieren, dann wird das nichts mit Ihren Knien oder irgend sowas. Das war immer so im Außen und eher negativ besetzt. Und dann haben die insofern eine Identitätsveränderung durchgemacht, als dass sie dann, nachdem sie ihr Gewicht erreicht und das eben mittellangfristig gehalten haben, viel positiver und intrinsischer motiviert, sowas wie zum Beispiel, ich ernähre mich einfach gesund, weil ich weiß, es tut mir gut und ich bin mir das wert, gesagt haben. Und das finde ich eine schöne Beobachtung. Was zweites, was ich interessant finde oder erwähnenswert, ist, dass alles, was da rauskam, irgendwie total trivial klingt. Also wirklich, wir sollen uns jetzt ein Ziel setzen, wir sollen das monitoren, wir sollen uns da auf die Waage stellen und gucken, ob wir tatsächlich Gewicht verlieren. Wir sollen so einen komischen Spaziergang mit unserer Freundin organisieren. Wir haben noch irgendwie Besseres zu tun. Ich brauche sowas nicht. Ja, es brauchen nur Leute, die das irgendwie nicht hinkriegen. Aber das ist eben der Witz an der Sache, dass diese scheinbar trivialen, grundlegenden Dinge am Ende den Unterschied machen. Also so trivial es irgendwie erscheint und so einfach, so simpel, so ist es halt doch so, dass diejenigen, die eben ihr Wunschgewicht erreichen, immer eine gewisse proaktive, zuversichtliche Haltung hatten und aus dieser Haltung heraus immer den nächsten kleinen Schritt gegangen sind. Das finde ich total erwähnenswert. Und eine dritte Erkenntnis wäre, dass die meisten Teilnehmer keine standardisierten Programme oder Diäten hatten, sondern sehr individuelle Strategien entwickelt haben. Und das ist auch die Erfahrung, die ich mit meinen Mentoring-Leuten mache. Es gibt natürlich so ein paar unumstößliche Wahrheiten, wenn man jetzt zum Beispiel über Gewichtsverlust spricht. Also dann braucht man ein Kaloriendefizit, um Gewicht zu verlieren. Und für die meisten Leute ist der größte Hebel in der Ernährung. Aber das ist halt nicht der einzige. Also ein wesentlicher Punkt, der zum Beispiel auch in der Studie rauskam, war, dass es ganz, ganz viel um emotionale und mentale Anpassung geht. Also zum Beispiel um diesen Umgang mit Stress, den da diese eine Teilnehmerin berichtet hat. Und dass die Trainingspläne oder wie man das Training in diesen Gesamtkontext mit reinwebt, total individuell ist. Also da gibt es die Wahrheit im Sinne von, du musst jetzt Krafttraining machen, dass du Muskelmasse aufbaust und deinen Grundumsatz erhöhst, oder du musst jetzt Grundlagenausdauer trainieren für mitochondriale Effizienz und Beta-Oxidation und optimale Fettverbrennung und sowas. Das hat schon alles ein Wahrheitsgehalt und auch irgendwie ein Abbild in der echten Welt, aber es ist eben keine statische, unumstößliche Wahrheit in dem Sinn, sondern es braucht und bedarf immer einer individuellen Anpassung und dann eben also nach der initialen Anpassung und sozusagen dem Masterplan, den man geschmiedet hat, auch im Verlauf gegebenenfalls eine Nachjustierung. Und jetzt können wir diesen fünften und aus meiner Sicht wichtigsten Punkt, eben die konkrete Zielformulierung, nochmal kurz gemeinsam durchdenken. Und da gibt es ja 1000 Akronyme und irgendwie Möglichkeiten, mit Frameworks Ziele gut zu formulieren. Ein recht simples und gutes finde ich das Akronym SMART, das für spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert steht. Das heißt, ich kann sowas sagen wie, ich möchte 5 Kilo abnehmen. Das ist spezifisch und spezifischer als, ich würde gern abnehmen. Messbar, M, ich möchte 5 Kilo innerhalb von 3 Monaten abnehmen. Attraktiv, ich möchte 5 Kilo abnehmen, um mich wohler zu fühlen und aktiver mit meinen Kindern zu spielen oder irgend sowas. Realistisch, ich möchte 5 Kilo in 3 Monaten abnehmen. Das ist total realistisch. 10 Kilo in 2 Wochen geht bestimmt auch, ist aber ungesund und schmarrn, weil nicht langfristig tragfähig. Und T, terminiert, ich möchte also bis zum 1. März 5 Kilo abnehmen. Wenn man es jetzt in einen Satz packt, so als Inspiration könnte man irgendwie sagen, ich werde die nächsten 3 Monate jeweils 2 Kilo pro Monat abnehmen, sodass ich bis zum 31. März insgesamt 6 Kilo abgenommen habe und mein Wunschgewicht von 85 Kilo erreicht haben werde. Dafür nutze ich dann irgendeine Kalorien-App und reduziere meinen täglichen Kalorienzufuhr auf so und so viel Kilokalorien. Ich spreche mich mit meiner Freundin Lieselotte ab und wir treffen uns einmal in der Woche, um Verbindlichkeit zu schaffen und zu gucken, was funktioniert und ob wir auf dem richtigen Weg sind. Und so weiter und so fort. Also das könnt ihr als Orientierung ein bisschen nehmen, dieses SMART-Akronym. Und ich glaube, so quantifizierbare Ziele wie zum Beispiel Gewichtsverlust, da ist das total einfach. Ja? Und das ist dankbar und es funktioniert auch, wenn man es richtig macht. Und ich habe jedes Jahr so ein Fitnessziel. Also im letzten Jahr war das ein bestimmter Perzentilenbereich in meiner Alterskohorte für den VO2-Max-Wert, so ein kardiopulmonaler Leistungswert. Habe ich im Sommer Podcast-Folgen zu gemacht. Falls es jemanden interessiert. Und in diesem Jahr war es die Anzahl an Klimmzügen, die ich erreichen wollte. Und das kann man alles super messen. Das ist total einfach. Da gibt es nichts dran zu deuteln. Aber ich glaube, auch so weichere qualitative Ziele, die kann man mit dieser Studie und dem SMART-Akronym sich auch so sortieren, dass eben die Wahrscheinlichkeit, dass ich die als Neujahrsvorsatz dann tatsächlich im neuen Jahr erreiche, massiv ansteigt. Also ein Beispiel wäre vielleicht, dass ich die Freundschaft zu jemandem, der irgendwie weiter weg wohnt, dass ich die gut pflegen möchte. Und dann kann ich sowas sagen wie, ich werde die Freundschaft zu XYZ im neuen Jahr sehr gut pflegen. Und dafür werde ich direkt zu Jahresbeginn einen persönlichen Brief schreiben und formulieren, was mich an unserer Freundschaft inspiriert und wofür ich dankbar bin. Ich werde mich mindestens 2-mal im Monat bei demjenigen melden und ihn zu seinem Geburtstag besuchen und überraschen oder sowas. Das ist dann nicht ganz so einfach, weil es eben nicht so eindimensional und quantifizierbar ist. Aber es ist trotzdem möglich, denke ich, diese Prinzipien auch auf solche weicheren qualitativen Ziele zu übertragen. In diesem Sinn hoffe ich, dass das hilfreich für euch war, falls ihr euch Neujahrsresolutionen steckt. Ich wünsche euch ein super gutes, lebenswertes, inspiriertes neues Jahr 2025 mit schönen Begegnungen und natürlich, dass ihr gesund seid und bleibt. Alles Gute und bis nächste Woche, euer Moritz. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es dir heute gefallen hat, dann freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung, zum Beispiel auf Apple Podcast. Wenn du Fragen hast, dann schreib sie mir gern an mail@moritzbinder.com. Und wenn das, was ich hier erzähle, für dich Sinn ergibt und du herausfinden möchtest, ob eine Zusammenarbeit Sinn ergibt, dann trag dich auf meiner Webseite für ein kostenloses Erstgespräch ein. Mach's gut und bleib gesund!